der Vielfältigung und Wertigung. Zum Anhören der Botschaften wünschen wir Ihnen Gottes Segen.
Dieser Begriff, den ich euch vorstellen möchte, ist in einer Weise ein biblisches Lieblingsthema. Ich habe schon viele Male darüber gesprochen und jedes Mal, wenn ich darüber spreche, rede ich auch zu mir selbst. Und ich erfreue mich an den biblischen Worten, die ich dabei zitiere oder vorlese oder deute. Ich rede von dem Begriff der Furcht des Herrn. Ich habe erkannt, dass die Furcht des Herrn, dieser biblische Begriff und die Wirklichkeit, die dahinter steht, die zentrale Mitte einer effizienten biblischen Seelsorge darstellt. Oder sagen wir es ein wenig enttechnifiziert, mit einfachen anderen Worten, wenn jemand, der in Not ist, ihr meinetwegen oder andere, die dann die Kassetten hören werden, in irgendwelchen Schwierigkeiten sich befindet oder körperliche oder seelische Symptome bei sich wahrnimmt und heraustreten möchte aus diesem Zustand der krankheitlichen Störung, der Verminderung des Wohlbefindens, dann ist die Furcht des Herrn, genauer genommen die praktizierte Furcht des Herrn, der glorreiche, der goldene Weg. Wenn ich mit Freud reden würde, die Via Regia, wirklich der königliche Weg, um herauszutreten aus dieser Störung hinein in das volle Leben, hinein in die Gesundheit. Ihr werdet merken, es ist in der Tat ein nicht technischer Weg. Es geht hier nicht um Mechanismen. Wir werden nicht schwierige, komplizierte Abhandlungen vornehmen müssen, sondern wir werden uns auf einem biblischen Weg begeben und werden sehen, dass wir stetig bei unserem Willen aufgefordert werden und herausgefordert werden und dass aber auch dabei der Herr eine gewisse Erkenntnisarbeit leisten wird, sodass wir nicht nur zu Entscheidungen, sondern auch zu Einsichten geführt werden. Dieser Begriff, dieser biblische Gedanke der Furcht des Herrn ist bis vor kurzem in der Christenheit, das wage ich einfach so pauschal zu sagen, völlig vom Sinn her und von der Bedeutung her verkannt worden oder besser gesagt untergegangen. Und ich glaube, das ist eine Art geschichtliche biblische Tat, wenn man so sagen darf, geistliche Tat, dass jemand durch die Inspiration des Heiligen Geistes ein Geschwür bekommen hat dafür, dass hinter diesem Begriff der Furcht des Herrn eine ganz große Wahrheit ist. Und das war interessanterweise eine ganz einfache Hausfrau, Joy Dawson aus Neuseeland. Ihr ist das zu verdanken, dass jetzt in der Christenheit zumindest in weiten oder größeren Anteilen der charismatisch orientierten Christenheit der Begriff der Furcht des Herrn anfängt zu leuchten und die Menschen beginnen ihn zu verstehen. Und mir ging das auch so. Ich habe diesen Begriff vorgesetzt bekommen zu einem Zeitpunkt, als ich dringend geistliche Nahrung suchte. Ich befand mich damals gerade in Amerika, in den Vereinigten Staaten, zusammen mit meiner Frau. Wir waren 4 Monate auf einer Bibelschule. Ich hatte meinen Beruf gerade an den Nagel gehängt und wollte, bevor ich nun in diesen neuen Abschnitt meiner Tätigkeit als Seelsorger und Verkündiger hineinging, mich ein wenig zurückziehen und einige Dinge lernen. Und einmal am Tage pflegte ich in jener Bibelschule, es war in Dallas, Christ for the Nations, auch bei einer Art Gastdozentur bei einer Stunde dabei zu sein am Ende des Programmes, wo die gesamte Schule anwesend war und einem Gastlehrer zuhörte. Und ich möchte euch sagen, ich war so ungefähr 4, 5, 6 Wochen in jener Schule und die Gastlehrer, die kamen, haben mich alle absolut nicht angesprochen. Ich fand sie sehr, sehr langweilig und war mit meinen Gedanken schon ganz woanders. Meistens habe ich dann zu Hause in meinem kleinen Apartment Griechisch gelernt und habe eigentlich schon diese 4 Monate von dem geistlichen Gewinn abgeschrieben gehabt. Da kreuzte eines Tages Joy Dawson auf. Und am zweiten oder am dritten Abend brachte sie ein Thema, nämlich das Thema der Furcht des Herrn. Und was ich jetzt an Grundlage vor mir habe, geht tatsächlich auf diese liebe Schwester zurück. Ich habe im Verlauf der kommenden Jahre danach viel über diesen Begriff gearbeitet und nachgedacht und gebetet. Und doch, so die Sammlung von Bibelstellen, die ich jetzt so vor mir habe, geht eigentlich zurück auf das, was Joy Dawson damals vorgetragen hat. Und ich will versuchen, euch ein wenig den Eindruck zu vermitteln, wie wichtig der Begriff ist und dass er die gesamte biblische Seelsorgelehre aufrollt und erfüllt und bestimmt. Ich bin davon überzeugt, wenn wir an der Stelle die biblische Schau verpassen, dann werden wir nur Teilwahrheiten von dem biblischen, von dem göttlichen Willen erkennen und erfassen können, wie wir gesund werden können. Ich lese euch einfach mal einige Bibelstellen vor, die etwas von der Furcht des Herrn sagen, und ihr werdet merken, das ist ein sehr stark gefüllter Begriff. Früher dachte ich immer, Furcht des Herrn ist nichts anderes als ein mittelalterlicher Ausdruck, meinetwegen für Glauben oder für Frömmigkeit. Ich hielt ihn für einen sehr blassen, für einen sehr farblosen Begriff. Fast hatte ich den Eindruck, dass es ein Begriff, den Luther erfunden hat, den es gar nicht in der Bibel gibt. Aber es gibt ihn wirklich genau in der Form und mit dem Inhalten der Übersetzung, wie wir ihn in Deutschen haben. Ich beginne mit einem ganzen Psalm, Psalm 128. Dort lesen wir, wohl dem, der den Herrn fürchtet und auf seinen Wegen geht. Du wirst dich nähren von deiner Hände Arbeit. Wohl dir, du hast es gut. Dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her. Siehe, also wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Dieser kleine Psalm handelt tatsächlich so gut wie ausschließlich von der Furcht des Herrn. Und wenn wir jetzt einfach uns vorlegen, was Seelsorgekunde bedeutet, wenn wir kurz überdenken, dass es nichts anderes beinhaltet, als einen Weg zu weisen, wie jemand zur Gesundheit und zur Freude und zum Wohlbefinden kommt, dann merken wir schon mit dem ersten Wort, dass wir echt auf der Fährte sind. Ohne das hier groß deuten, ich will einfach nur herausstellen, was dieser Psalm sagt über denjenigen, der den Herrn fürchtet. Es wird festgestellt, dass er sich nähren wird von seiner Hände Arbeit. Das heißt, der den Herrn fürchtet, wird arbeitsfähig sein. Er wird nicht nur arbeitsfähig sein, was Gesundheit voraussetzt, sondern er wird dabei wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen können. Es wird ihm dabei gut gehen. Freud hat in einer seiner klassischen Sentenzen über den Sinn der Psychotherapie, wie er ihn sah, gesagt, sie hat die Aufgabe, den Menschen liebes-, genussfähig und arbeitsfähig zu machen. Das ist ein hohes Ziel. Ich würde sagen, die Psychotherapie kann es nicht, aber das ist nur so am Rande bemerkt. Wir dürfen hier feststellen, dass die Furcht des Herrn denjenigen, der ihr folgt, arbeitsfähig machen und erhalten wird. Es geht weiter. Wir finden dann anschließend den fast platten, aber unheimlich schönen Satz, der demjenigen, der wirklich in Not ist, wirklich gut tun wird. Es heißt, wohl dir, du hast es gut. Also, wer in der Furcht des Herrn lebt, von dem wird man sagen können, er selbst von sich und andere von ihm, Mann, du bist gut dran, du hast es einfach gut. Das ist, wenn ich mal so sagen darf, wirklich das Ziel der Menschen, die zu uns kommen, um eine Aussprache zu haben zu wollen. Das ist euer Ziel, wenn ihr zu einem Bruder, zu einer Schwester oder einem Seelsorger geht und sagt, hört mal zu, mich bedrückt dieses und jenes. Ihr wollt doch nichts anderes. Wir alle wollen nichts anderes, als dass es uns gut geht. Und diese fast platt anmutende Aussage finden wir hier in diesem Psalm. Wir dürfen sagen, der Herr will, dass es uns gut geht. Aber eben nur auf dem Weg, den er uns weist. Das reicht nicht aus. Wir finden gleich im nächsten Satz einen ganz interessanten Hinweis auf eine Qualität, die in Abhängigkeit von der Furcht des Herrn den Gläubigen auszeichnet. Das heißt nämlich, dein Weib wird sein wie ein fruchtbarer Weinstock drinnen in deinem Hause, deine Kinder wie Ölzweige um deinen Tisch her. Das heißt, die Furcht des Herrn, die praktizierte Furcht des Herrn, nicht das Wissen darüber, hat es an sich, dass sie nicht nur den Betreffenden irgendwie kurzzeitig segnet, dass er jetzt aus einer gewissen Not heraustritt und es ihm besser geht, sondern es muss in der Furcht des Herrn jenes Element, jene Kraft, jene Energie enthalten sein, die einen langfristigen Segen entbindet, bis hin zu der nächsten Generation. Die Frau, sofern man verheiratet ist, wird Kinder gebären und die Kinder werden wie Ölzweige um den Tisch her sitzen. Das heißt, sie werden wirklich eine einzige Freude sein, voller Frieden und voller Gesundheit strotzen und eine einzige Präsentation der Gesundheit der Familie darstellen. Das ist ausgesagt. Das ist eine ganz starke Aussage. Die sollten wir ganz bewusst festhalten. Furcht des Herrn hat diese Qualität in sich und vermittelt sie, dass der Segen über mich hinausgeht. Zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Ich habe gelernt, das Wort Gottes sehr wörtlich zu nehmen, so wörtlich, wie es nur geht. Und als ich im 5. Jahr meiner Ehe war und wir noch keine Kinder hatten, und als ich wieder eines Tages diese biblischen Worte betrachtet habe, habe ich gesagt, Herr, wie steht es damit? Wir sind recht betagt in die Ehe gegangen, meine Frau und ich, als wir vor 8 Jahren geheiratet haben und dann 5 Jahre keine Kinder oder 4 Jahre wohl zu diesem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, Herr, du weißt, ich bemühe mich darum, mit deiner Kraft in der Furcht des Herrn zu leben. Und Psalm 128, wo sind die Kinder? Ich weiß noch genau, wo das war. Und habe gesagt, Herr, ich beanspruche das. Und dann kam die erste. Und dann heißt es am Schluss, siehe, also ist gesegnet der Mann, der den Herrn fürchtet. Gehen wir auf andere, zu anderen Bibelstellen über. Wir brauchen ein Gespür, eine Schau davon, was Gott verheißt, um von daher Appetit zu bekommen, um dann uns aufzumachen, den Wege nach, den der Herr uns weist. Zum Beispiel im Psalm 25, Vers 14 sagt uns die Bibel, das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinem Bund lässt er sie wissen. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen, den besten Weg. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das ist in der Tat konzentrierte Nahrung und ein starkes Angebot für uns. Wir haben es hier wortwörtlich, Seelsorge wird beantwortet mit diesem Psalmwort aus dem Psalm 25, seine Seele wird im Guten wohnen. Seelsorge heißt ja, dass wir für uns und für andere sorgen, dass ihrer Seele gut oder besser geht. Und hier sagt uns dieses Wort, der den Herrn fürchtet, darf davon ausgehen und wird es erleben, dass seine Seele im Guten wohnt. Sie setzt sich ganz breit und dick und bleibend in das Gute hinein. Nicht nur ein flüchtiger Augenblick des Wohlbefindens gemeint, sondern die Seele soll bleibend im Guten sich entfalten. Und der Same des Betreffenden, wieder die Generation danach, wird das Land besitzen. Und davor wird uns gesagt, in den Worten davor, dass diejenigen, die den Herrn fürchten, führen, ja noch mehr, sie erfahren durch einen Aufschluss des Herrn, was sein Wille ist. Sie erleben, wo der göttliche Weg ist. Sie werden also nicht nur hineinbefördert in das Gute, nicht nur in Wohlbefinden, sondern ihnen wird auch eine Erkenntnis gegeben über den Willen des Herrn, über seine Geheimnisse, über seine Absichten, über seinen Bund und über seinen Weg. Gott hat also ein ganz umfassendes Programm für uns bereit, wenn wir in der Furcht des Herrn leben. Oder einige andere Stellen, die uns verdeutlichen, wie umfassend der Segen ist und genau jenes thematische Feld bedeckt, das wir mit Seelsorgekunde umrissen haben. Uns wird gesagt in Psalm 34, Vers 18, und den Versen davor, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr sie und errettet sie aus ihrer Not. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, Vers 14, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Wir gehen damit einen Schritt weiter. Wir verlassen jetzt den Bereich des unmittelbaren seelischen Wohlbefindens. Wir werden nachher nochmal darauf zurückkommen. Uns wird gesagt, die Furcht des Herrn sorgt sogar dafür, dass wir ohne Mangel leben. Das ist ein Hinweis auf unsere Erfahrungen und auf unsere Einbettung in unserer Umwelt. Materielle Dinge und andere Anliegen sind damit eingeschlossen. Ein weiteres Wort finden wir in Psalm 112, Vers 1 folgende. Ich will am besten mal diesen Psalm ganz kurz vorlesen, weil auch er einige sehr starke Aussagen enthält über die Furcht des Herrn. 112. Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der große Freude hat an seinem Geboten. Sein Geschlecht wird gewaltig sein. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Es geht weiter. Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Wir merken, dass hier eine ganz bestimmte Richtung in der Aussage uns gewiesen wird, nämlich die bereits aufgezeichnete, dass die Furcht des Herrn einen breiten und lang anhaltenden Segen initiiert, in Gang setzt und unterhält. Die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. Sein Geschlecht soll sogar gewaltig sein. So viel wollen gar nicht diejenigen, die zu uns kommen, um von ihren jeweiligen Symptomen und Nöten kuriert zu werden. Sie möchten meistens nur, dass ein Symptom verschwindet. Aber die Bibel sagt, wenn sie dabei lernen, in der Furcht des Herrn zu wandeln, bekommen sie mehr, als sie eigentlich zunächst einmal gewünscht haben. Und in dem Psalm davor, im Psalm 111, finden wir ebenfalls Hinweise auf die Furcht des Herrn. Vers 10 zum Beispiel, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Wer also wirklich weise werden will, was unter anderem auch bedeutet, wer Einblick und Durchblick haben möchte durch Umstände, Schwierigkeiten, Zusammenhänge, der wird mit der Furcht des Herrn ebenfalls gut bedient sein, denn sie ermöglicht erst Weisheit. Psalm 119, Vers 63, sagt David, ich halte mich zu denen, die dich fürchten und deine Befehle halten. Hiermit drückt David aus, er sortiert die Menschen nach diesem Kriterium. Wer in der Furcht des Herrn lebt und wer nicht. Ein weiser Maßstab, den zu beachten, ich euch sehr empfehlen mag. Für eure Freunde, für euren Lebenspartner, für eure Geschäftspartner und für viele andere Gemeinschaften und Kooperationen und Angebote des gemeinsamen Lebens, die euch im Leben zuteil werden, dass ihr fragt, lebt der Betreffende in der Furcht des Herrn? David will sagen, wer nach dieser Richtschnur sich orientiert und ausrichtet, wird nicht betrogen sein, sondern er wird auch in der sozialen Ebene konfliktfrei zumindest konfliktarm leben und wird sich überflüssige, unnötige Schwierigkeiten dadurch ersparen können. Psalm 145, Vers 19. Der Herr tut, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr tut, was die Gottesfürchtigen begehren und ihr Schreien erhört er und hilft ihnen. Das ist ein umfassendes Wort, eine große Verheißung. Die Furcht des Herrn weicht den Herrn, wenn ich es mal so sagen darf, auf, sodass wenn wir zu ihm schreien in unserer Not und wenn wir ihn fürchten, davon ausgehen können, er tut das, worum wir ihn bitten. Und wenn wir in Not sind, erhört er unser Schreien und er hilft uns. Gerade das auch, was wir in der Seelsorge brauchen, was wir für uns selbst brauchen, wenn wir in Not sind und zum Herrn schreien und wir erleben nicht eine Wandlung unserer Not, wir erleben keine Erhörung, nicht eine Beseitigung der jeweiligen Symptome, dann dürfen wir tatsächlich daraus den Schluss ziehen, es stimmt etwas in unserem Leben, in unserer Lebensführung nicht im Hinblick auf diese zentrale Aussage. Das heißt, wir leben nicht in der Furcht des Herrn. Diese Aussage, diesen Rückschluss, den habe ich im Verlauf der letzten Jahre sehr intensiv in sehr, sehr vielen Fällen erlebt. Bei Christen, die zu mir kamen und sagten, ich habe diese und jene Not und ich schreie zum Herrn und ich tue alles, was ich gehört habe, aber der Herr antwortet nicht. Früher war ich, wenn ich so etwas gehört habe, ziemlich fassungslos und wusste nicht, was ich dann sagen sollte. Denn damit werden einem ja schließlich alle Argumente genommen. Man fühlt sich dann regelrecht machtlos, wenn er sagt, ich war gehorsam gewesen. Ich habe alles getan, was das Wort Gottes sagt. Ich habe Stunden vor dem Herrn mich aufgehalten, habe so eine Verheißung zitiert und ich bin nicht gesund geworden. Meine Not ist nicht verändert worden. Das hat mich ganz, ganz schön berührt. Vor allen Dingen bei jenen Fällen, die längere Zeit in meine Seelsorge kamen und die nicht werden wollten, wo es keine Veränderung gab, die mir immer wieder gesagt haben, was du gesagt hast, habe ich alles bereits getan. Heute weiß ich, ein Teil der Entspannung in der Seelsorge, was sie mir sagen. Vielleicht sind sie Meister im formalen Beherrschen von einigen oder vielen geistlichen Pflichtübungen. Das mögen sie können, aber ihr Herzen, das Zentrum ihrer Person, jener Teil ihrer Persönlichkeit, der reagiert auf die göttlichen Gebote, ist fern vom Herrn und fern von seinen Geboten. Mit einem Wort, sie sind nicht in der Furcht des Herrn. Und ich lasse mich heute so schnell nicht mehr davon. Natürlich will ich auch nicht ein Menschenverächter werden, aber ich versuche den Betreffenden klarzumachen, wenn du mir sagst, dass du alles getan hast und du bist nicht gesund geworden, dann sage ich dir, du hast nicht alles getan. Und da und da und da sind die Dinge, die du ausgelassen hast oder nur sehr formalistisch und mechanisch erledigt hast. Geh zurück und lerne vom Herzen die Furcht des Herrn anzunehmen und auszuleben und du wirst erfahren, der Herr. Das klingt bedrückend, das riecht nach Druck, nach Pression, nach einer Bürde, die ich dem Betreffenden auflade, aber in Wirklichkeit ist ein solcher Rat auf der Ebene der biblischen Wahrheit. Denn sonst lassen wir uns von seinen Argumenten verführen und wir werden konfus und kopflos und wissen nicht mehr, wie wir raten sollen. Im Zweifelsfall hat immer die Schrift recht oder ich und der andere. Und es ist sehr wichtig, dass wir eisern dabei bleiben. Denn es können uns auch sehr wohl von unseren Patienten oder von unseren lieben Schwestern und Brüdern, die uns aufgesucht haben, mit ihren Argumenten das Leben schwer gemacht werden. Sie können uns unter Druck setzen, das kenne ich sehr wohl. Ich habe erst gestern einen solchen Brief bekommen, wo mir jemand sagte, ich habe alles getan, was Sie mir geraten haben und es ist nichts besser geworden. Und wenn man einen solchen Brief oder eine solche Aussage sehr intensiv so einatmet und einnimmt, hat man am Schluss echte Schuld. Und doch, Wer lernt auf der Ebene, auf der Höhe dieser biblischen Gedanken und Prinzipien zu leben, zu lehren, zu denken, riecht bald den Braten. Der sieht einfach, wo der Betreffende etwas sagt, was doch nicht stimmt, wo er nicht wahrhaftig war. Es bleibt dabei, der Herr macht keine Ausnahme, wer in der Furcht des Herrn wandelt, der soll diese Zusagen wirklich erleben. Nicht in fernen Jahren oder Jahrzehnten, sondern es ist etwas, was der Herr sehr, sehr schnell umsetzt. Er hat eine Freude daran, uns gesund zu machen und uns zu helfen. Das heißt ja hier, er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Nämlich dann, wenn wir schreien und wenn wir in Not. Noch ein anderes Wort. Psalm 147, Vers 11. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Also die gefallen ihm. Da muss er, wenn ich jetzt mal anthropomorph menschlich reden darf, nicht erst überredet werden, dass er gnädig ist. Das ist durch und durch eine menschliche Aussageweise, denn der Herr ist gnädig und muss es nicht erst werden. Er hat aber darüber hinaus einfach ein inneres Verlangen, eine Sehnsucht und eben, er hat sich festgelegt, einem Menschen auf Biegen und Brechen zu helfen, der in der Furcht des Herrn ist. Das gefällt ihm. In den Sprüchen, Kapitel 10, Vers 27, finden wir ein anderes Wort, das ebenfalls sehr gut hineinpasst in unser großes Thema. Die Furcht des Herrn mehrt die Tage, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Wer also in der Furcht des Herrn lebt, lasst es uns ganz, ganz einfach, ungekünstelt, nicht gedrechselt, nicht relativiert anwenden, dieses Wort. Wer in der Furcht des Herrn lebt, wird erfahren, dass so viel Weisheit und so viel Kraft und so viel Einsicht und so viel Gesundheit in seinem Leben ist, dass er einfach länger leben muss. Das ist wohl gemeint. Ein anderes schönes Wort, das ist auch wirklich alles nur eine kleine Auswahl von der großen Fülle von biblischen Worten über die Furcht des Herrn. Wer den Herrn fürchtet, der hat eine sichere Festung. Und dann das alte Thema wieder, und seine Kinder werden auch beschirmt. Im nächsten Vers, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, dass man meide die Stricke des Todes. Ich darf es kurz herausheben, was diese beiden Verse uns sagen. Wer in der Furcht des Herrn lebt, der erfährt, dass er beschützt wird, beschirmt wird. Er hat eine sichere Festung. Das Wort will sagen, Gott umgibt ihn. Wie schon das andere Wort gesagt hat, der Engel des Herrn lagert sich um ihn. Er ist beschirmt, nicht erreichbar von den Schwierigkeiten oder zumindest nicht zu besiegen von den Schwierigkeiten. Er wird nicht niedergerungen. Er wird nicht in der Niederlage leben und wenn er einmal fällt, wird er sofort wieder aufstehen. Er bleibt beschirmt. Ein ganz wichtiges Prinzip der Furcht des Herrn. Wer ununterbrochen attackiert wird, wer von einer Versuchung die nächste fällt, wer sich von Anfechtung zu Anfechtung schleppt, wer immer wieder erleben muss, dass er beschossen wird, und dass die Pfeile, egal wie sie aussehen, auch durchkommen bis auf die Haut, in die Person hineindringen. Wer verwundet, der muss sich fragen, lebe ich in der Furcht des Herrn? Es ist nicht so, dass ich das andere Extrem jetzt ausmalen will, dass derjenige, der in der Furcht des Herrn ist, niemals erleben wird, dass es so etwas wie einen Pfeil gibt. Der nie erfahren wird, dass der Teufel da ist, der wie ein brüllender Löwe herumgeht, um zu rühren und seinen Lärm zu machen. Es ist nicht so, dass er keine Versuchung und Anfechtung kennt. Das habe ich nicht gemeint. Aber er wird erfahren, dass zwischen dem Angreifer, zwischen den Attacken, zwischen den Versuchungen an Anfechtungen und seiner selbst, ihm selbst, eine Mauer ist. Und dass die nicht überwunden werden kann. Höchstens, wenn er so dumm und leichtsinnig ist und seinen Kopf zu hoch hinaus tut, dann mag ein Pfeil kommen und ihn vielleicht treffen oder, weil der Herr uns schützt, ihn streifen. Aber wer ununterbrochen belagert ist, wer ununterbrochen bedrängt wird, lebt gewiss nicht in der Furcht des Herrn. Ich denke, ihr spürt, wie umfassend dieser Begriff ist. Aber habe ich noch gar nicht gesagt, was er beinhaltet. Das kommt noch. Ich will euch erstmal nur ein bisschen Appetit machen, damit ihr merkt, das sind Verheißungen, die wirklich gefüllt sind. Und lasst uns noch einmal ruhig auch in der dritten und vierten Wiederholung zur Kenntnis nehmen, dass auch an dieser Stelle gesagt wird, auch seine Kinder werden beschirmt. Ich denke, ihr seid noch nicht ganz so alt, dass ihr diese Empfindungen kennt. Aber wenn man so Vater ist und Mutter ist und so weiß, wie hart das Leben ist und wie schnell man irgendwelche Blessuren, irgendwelche Verwundungen erleben kann, wenn man merkt, Herr, durch deine Gnade komme ich so durch, dann spürt man eine Angst, die so aussieht, aber Herr, ich habe doch gar nicht die Einwirkmöglichkeit, dass ich das Herz meines Sohnes oder meiner Tochter einfach bestimme. Er hat das seinen freien Willen. Das ist ja außerhalb meines Vermögens, nicht in der Reichweite meiner Einflüsse. Ich kann zwar ihm alles Gute wünschen, ich kann für ihn beten, ich kann ihn ermahnen, aber so und so viele Fälle in der Christenheit, in unseren Gemeinden, beweisen eben doch, dass selbst die schönsten Wünsche und die heißesten Gebete doch keine Garantie dafür sind, dass die Kinder einschlagen, dass die Kinder ebenfalls beschützt sind, wie ich beschützt werde. Diese Ängste haben viele, viele Eltern. Sie sind wohl verstehbar und sie werden hier ganz einfach entmachtet mit dieser fast lapidaren, aber unheimlich schönen Feststellung: Nicht nur ich werde sicher bewahrt in jener Festung, die mein Herr darstellt, sondern, im Nebensatz, auch die Kinder werden beschirmt. Daran kann man ruhen. Aber die Voraussetzung ist, dass man in der Furcht des Herrn lebt. Das ist die Voraussetzung. Das darf nicht aufgegeben werden. Es ist nicht gemeint, dass man einige Dinge darüber kennt, sondern man muss drin leben, sie praktizieren. Und dann im nächsten Vers, Vers 27 von diesem Abschnitt aus Sprüche 14, lesen wir: Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Aus ihr sprudelt Leben und Leben und Leben. Das ist genau das, was wir suchen oder die anderen bei uns suchen oder beim Herrn suchen, wenn sie in die Seelsorge gehen oder wenn sie sich aussprechen. Sie suchen Leben. Sie möchten heraustreten aus der Störung, aus der Bedrängung, aus der Bindung, aus der Krankheit. Sie suchen Leben. Und das bekommt Furcht des Herrn ist in sich eine Quelle des Lebens. Aus der Furcht des Herrn sprudelt Leben. Wir brauchen nicht den totalen Durchblick durch alle Einzelheiten. Wenn wir das beachten, was die Furcht des Herrn uns lehrt, werden wir erfahren, dass sie in uns Leben entbindet. Und obendrein, so der Nachsatz, wird sie uns ein Geschick, eine Fähigkeit, ein Gespür dafür geben, dass wir den Stricken des Todes entkommen, ja, dass wir sie meiden. Derjenige, der in der Furcht des Herrn lebt, ist durch diesen seinen Gehorsam nebenbei auch so weise, dass er all die Fallen und Tricks und die Schwierigkeiten, die der Feind in seinen Weg stellt, erkennt und sie meidet. Es ist wirklich der Anfang der Weisheit. Psalm 103 bringt uns dann einen Zusammenhang, der auch gerade für unser großes Gesamtthema interessant und wichtig ist. Denn so hoch der Himmel, so heißt es hier in Vers 11 und Vers 17, über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. Die Gnade aber des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Gnade, die der Herr uns gibt und von der wir leben und ohne die nichts geschieht, was Bestand hat und was vor dem Herrn bestehen kann, vor seinen Augen bestehen kann, diese Gnade, von der wir den Eindruck haben, dass sie der Herr ganz willkürlich uns gibt, ununterbrochen uns gibt, wird offensichtlich doch nur in dem Maße in uns wirksam, wie wir den Herrn fürchten. Es ist wohl so, dass ein biblisches Wort, das nicht relativiert, nicht eingeengt werden darf, dass die Gnade Gottes für jeden Menschen da ist und auch jeden Menschen gereicht wird. Aber nicht die Tatsache, dass die Gnade Gottes da ist, macht uns gesund, sondern nur, dass wir sie annehmen. Und auf der Seite des Annehmens scheint die Furcht des Herrn eine sehr wichtige, bahnende Funktion. Aus Gnade des Herrn wehret von Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, so ihn fürchten. Die Furcht des Herrn gehört zu jenen biblischen Prinzipien, die die größten Segnungen zur Folge haben. Es gibt vielleicht nur noch einen Begriff, der gleich stark mit Segnungen und Versprechungen und Verheißungen der Wohltaten Gottes erfüllt und gefolgt ist wie die Furcht des Herrn, und das ist der Begriff des Vertrauens und des Glaubens. Und doch gehören beide zusammen. Ich suche jetzt in meinem Manuskript eine Stelle, die beides zusammenbindet. Wir finden, ja, ich habe sie, 1. Mose 22, Vers 12, finden wir eine interessante Aussage, die das verbindet. Ein Wort, das der Herr zu Abraham sagt, und zwar zu jenem Zeitpunkt, als Abraham auf den Befehl des Herrn hin bereit war und gerade auch im Begriff war, seinen geliebten Sohn, seinen einzigen leiblichen Sohn, den er hatte, und seine Frau Sarah zu opfern. Ihr kennt den Zusammenhang. Der Herr wollte testen, wie weit Abraham wirklich bereit war, sich festzulegen und dem Herrn zu folgen in allem, was er sagt, ihm blindlings zu vertrauen, bis zu einem Punkt hin, der nicht mehr verstehbar war, wiewohl wir wissen, nach einer Deutung des Neuen Testamentes, dass Abraham, als er an das Werk ging, seinen Sohn zu töten, die innere Überzeugung hatte, der Herr wird ihn wieder auferwecken. Er war aber doch bereit, erst einmal zuzuschlagen, seinen eigenen Sohn zu töten, weil Gott es gesagt hat. Und in diesen Augenblick hinein spricht der Herr an der angegebenen Stelle, 1. Mose 22, 12, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, da haben wir wieder den Begriff, und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Diese Textstelle will uns sagen, zum Vertrauen gehört Furcht des Herrn dazu. Wir können nicht einfach so in einem Art geistigem Vakuum vertrauen, sondern wir brauchen, um vertrauensfähig zu werden, um überhaupt glauben zu können, eine sittliche Grundlage, und das ist die der Furcht des Herrn. Die wird dann sichtbar, sie wird deutlich, aber sie bewirkt auch Vertrauen, und Vertrauen scheint auch Furcht des Herrn zu wachsen zu lassen, in uns entstehen zu lassen. Ich will hier abbrechen mit den Zitieren von Verheißungsworten oder Charakterisierungen der Furcht des Herrn. Es gibt noch sehr viele mehr, als ich sie euch genannt habe. Vielleicht noch gerade eine Stelle, die ich hier sehe. Sie wird berichtet aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 17. Dort ist die Rede von den Wehemüttern. Sie fürchteten Gott und taten nicht, was der König von Ägypten ihnen gesagt hatte. Nämlich, er hatte gefordert, dass alle Babys, dass Mose getötet werden sollte. Dass alle Babys der Israeliten getötet werden sollten, unter anderem also auch Mose. Sie hatten sich geweigert, weil sie den Herrn fürchteten. Und dann heißt es danach, deswegen baute Gott ihnen Häuser. Und anschließend im nächsten Vers, darum tat Gott den Wehemüttern Gutes. Sie haben einfach tapfer und unter Einsatz ihres Lebens den Befehl des Königs missachtet und haben die kleinen Kinder der Hebräer leben lassen. Aber ihr Motiv oder ihre moralische Kraft bezogen sie aus der Furcht Gottes. Und das hat der Herr honoriert. Ihr seht, dass hier in diesen biblischen Darstellungen dieses Begriffes tatsächlich davon die Rede ist, dass derjenige, der den Herrn fürchtet, anschließend etwas bekommt. Es wird hier ein Honorar gegeben in vielfältiger Form. Das sieht in diesem Fall so aus, dass der Herr ihnen Häuser baute. Ein ganz schönes Wort. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und dass er ihnen Gutes tat. Ich muss gerade meine Wohnung wechseln in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist ein ganz schönes Wort. Das ist mir erstmalig in diesem Augenblick, wo ich euch so vorlege, deutlich geworden, dass also auch die Furcht des Herrn dazu gut ist, in eine gute, schöne Wohnung einzuziehen, wenn nicht gar ein eigenes Haus zu bekommen. Inhaltlich auf sich. Wenn etwas in diesen gewaltigen Dimensionen uns vorgestellt wird, dann muss inhaltlich entsprechend ihm auch etwas sehr Wichtiges unterlegt sein. Ich möchte euch die Definition der Furcht des Herrn geben. Wir finden sie an zwei Stellen. Einmal in Sprüche 8, Vers 13 und dann in Psalm 34. Bei der erstgenannten Stelle finden wir folgende Aussage: Die Furcht des Herrn hasst das Arge, die Hoffart den Hochmut und bösen Weg. Und ich bin Feind dem verkehrten Mund. Und dann bringe ich einen Ausschnitt aus Psalm 34. Dort lesen wir: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. An irgendeinem Gut. Irgendeinem Gut. Und nun fordert David die Zuhörer, die Leser dieses Wortes auf, den Herrn zu fürchten. Jetzt sind wir gemeint. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und jetzt müsste man erwarten, dass die Definition kommt, was sie ist. Aber bevor er das tut, schiebt er doch nur einen Satz ein. Nämlich so, als ob er sagen will, das ist so wichtig, dass ihr wirklich die Furcht des Herrn lernt. Ich muss euch noch sagen, was davon alles abhängig ist. Wer ist es, der Leben begehrt und gerne gute Tage hätte? Er ködert uns buchstäblich. Wer möchte nicht gerne gute Tage haben? Wer begehrt Leben? Wer sich dazu versteht, wer sich da melden möchte, der ist jetzt dran hinzuhören. Der sollte die Furcht des Herrn intensiv studieren und sich aneignen. Und jetzt kommt die Definition. Lass vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Entschuldigung, ich habe nur einen wichtigen Satz dabei ausgelassen. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Ich wiederhole noch einmal die gesamte Definition und dann wollen wir sehen, was es damit auf sich hat. Erstens, behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Und noch jetzt die Stelle aus Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, die Hoffart den Hochmut und den bösen Weg. Und ich bin Feind dem verkehrten Mund. Ihr merkt, beide Stellen überlappen sich. Es sind vier Elemente in der Furcht des Herrn enthalten. Die Furcht des Herrn hat eine vierfältige Füllung. Und ihr werdet erkennen, das ist eine sehr präzise Füllung. Man würde denken, dass ganz allgemeine und sehr grundsätzliche und prinzipiell anmutende Aussagen jetzt kommen. Aber das, was jetzt erscheint, ist überraschend konkret und erscheint, so war mein erster Eindruck, überraschend speziell. Sodass ich den Eindruck hatte, Herr, sollte das wirklich der ganze Inhalt sein von dem, was du vorlegst an Furcht des Herrn? Aber wenn man das durchdenkt und durchbetet, kommt man bald zu dem Schluss, es ist wirklich an dem, die ganze Sittlichkeit, die die gesamte Bibel lehrt, ist in diesen vier Elementen enthalten, aber in einer ganz einzigartigen Zusammenstellung. Wir wollen sie beobachten. Die Furcht des Herrn enthält erstens die Aufforderung, dass wir unsere Zunge behüten vor Bösen und unsere Lippen davor, dass sie nicht Trug reden. Das ist ein Zitat aus Sprüche 34. Die Entsprechung finden wir in der anderen definierenden Stelle aus Sprüche 8, Vers 13, in dem Satz, ich bin Feind dem verkehrten Mund. Also Überschrift, richtiger Umgang mit unserem Mund, richtiges Reden. 2. Lass vom Bösen und tue Gutes. Das ist schon ziemlich allgemein. Lass vom Bösen und tue Gutes. Das war ein Zitat aus Psalm 34 und nun die Entsprechung aus den Sprüchen 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, das Böse. 3. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Verbinden. Frieden herstellen. Gemeinschaft fördern. Trennung verhindern und wo sie ist, überwinden. Ich komme auch gleich darauf. Und 4. Eine Aussage, die wir nur in den Sprüchen finden, Sprüche 8, 13, in der Mitte. Die Furcht des Herrn hasst Hoffart und Hochmut, also Stolz, Überheblichkeit. Das ist die vierfache Füllung der Furcht des Herrn. So präzise geht es zu. Völlig fern von Allgemeinplätzen. Eigentlich sogar erfrischend, was der Herr vorlegt an konkretem Material und an Gebot von diesen Geboten bestimmt. Ist in den Augen Gottes so wichtig, dass all die wunderbaren Resultate und Konsequenzen und Segnungen dadurch zustande kommen. Wir haben festgestellt, dass es die Beschreibung des Guten, des Wohlbefindens, des Lebens ohne Mangel und ohne Angst und in Sicherheit und in Ruhe. Und das ist genau das, was wir wollen, wenn wir Seelsorge, ein innerer Zusammenhang zwischen diesem biblischen Wort und dem allgemeinen Thema Seelsorge gegeben. Die Furcht des Herrn ist das Herz der Seelsorge. Darf gedeihen und zum Erfolg führen, was wir an seelsorgerlichen Antworten oder Hilfestellung gewähren oder worum wir im Gebet ringen. Denn was so wichtig und so bedeutend an diesen vier, zwar konkret, aber nicht zu beeindruckend anmutenden einmal hören. Die Furcht des Herrn enthält erstens die Aufforderung, dass wir unsere Zunge behüten vor Bösen und unsere Lippen davor, dass sie nicht Trug reden. Das ist ein Zitat aus Sprüche 34. Die Entsprechung finden wir in der anderen definierenden Stelle aus Sprüche 8, Vers 13, in dem Satz: Ich bin Feind dem verkehrten Mund. Also Überschrift: richtiger Umgang mit unserem Mund, richtiges Reden. Zweitens: Lass vom Bösen und tue Gutes. Das ist schon ziemlich allgemein. Lass vom Bösen und tue Gutes. Das war ein Zitat aus Psalm 34 und nun die Entsprechung aus den Sprüchen 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn hasst das Arge, das Böse. Drittens: Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jage ihm nach. Verbinden. Frieden herstellen. Gemeinschaft fördern. Trennung verhindern und wo sie ist, überwinden. Ich komme auch gleich darauf. Und viertens, eine Aussage, die wir nur in den Sprüchen finden, Sprüche 8, 13, in der Mitte. Die Furcht des Herrn hasst Hoffart und Hochmut, also Stolz, Überheblichkeit. Das ist die vierfache Füllung der Furcht des Herrn. So präzise geht es zu. Völlig fern von Allgemeinplätzen. Eigentlich sogar erfrischend, was der Herr vorlegt an konkretem Material und an Geboten, wie wir vor ihm und vor Menschen zu wandeln haben. Und nun will uns Gottes Wort sagen, dieses Verhalten, das von diesen Geboten bestimmt wird, ist in den Augen Gottes so wichtig, dass all die wunderbaren Resultate und Konsequenzen und Segnungen dadurch zustande kommen. Wir haben festgestellt, dass es die Beschreibung des Guten, des Wohlbefindens, des Lebens ohne Mangel und ohne Angst und in Sicherheit und in Ruhe. Und das ist genau das, was wir wollen, wenn wir Seelsorge suchen und wenn wir vom Herrn erbitten, dass er uns hilft. Und insofern können wir feststellen, es ist wirklich hier ein innerer Zusammenhang zwischen diesem biblischen Wort und dem allgemeinen Thema Seelsorge gegeben. Die Furcht des Herrn ist das Herz der Seelsorge. Davon lebt jeder seelsorgerliche Ratschlag. Fern von der Furcht des Herrn wird nichts gedeihen und zum Erfolg führen, was wir an seelsorgerlichen Antworten oder Hilfestellung gewähren oder worum wir im Gebet ringen oder was wir an Segen auf jemanden legen wollen. Es hat alles etwas zu tun mit der Furcht des Herrn. Wir wollen jetzt mal versuchen herauszufinden, was so wichtig und so bedeutend an diesen vier, zwar konkret, aber nicht zu beeindruckend anmutenden Inhalte vorhanden ist. Zunächst einmal die kurze Veranschaulichung dieser vier Gebote. Unsere Lippen zu bewahren, dass sie nichts Verkehrtes und nichts Trügerisches reden. Das heißt, der Herr will, dass wir mit unserem Munde heilsame Worte sprechen, dass wir nicht lügen, nicht die Akzente verschieben, nicht übertreiben, nicht untertreiben, mit Worten anderen Menschen nicht schaden. Dass Trug verhindert wird, dass Menschen oder wir selbst nicht betrogen werden durch das, was wir sagen, was nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Unsere Lippen sollen aufbauen, unsere Worte sollen Gutes tun und nicht zerstören. Eben doch ein ziemlich großes Thema. Man könnte fast daran verzweifeln, im Anbetracht unseres Dranges, Dekadentes zu sagen, Menschen so zu zeichnen, dass sie verzeichnet werden, dass sie geringer sind als sie selbst oder als wir selbst und geringer als andere sie bis jetzt eingeschätzt haben. Gott will sagen, mit unseren Worten sollen wir aufbauend schaffen, sollen loben, sollen Positives sprechen und bei der Wahrheit. Das andere, Frieden suchen und ihm nachjagen, ist auch sehr speziell und sehr allgemein. Beides gleichzeitig. Speziell ist es insofern, als wir aufgefordert werden, nicht nur für Frieden zu sein, nicht nur uns zu bemühen, dass es friedfertig um uns herum zugeht, sondern wir sollen Frieden suchen, also herausfinden, wo er ist, wo er sein könnte, wo er noch nicht ist und dann ihm nachjagen. Nicht nur eine allgemeine Haltung der Friedfertigkeit einzunehmen, sondern regelrecht erpicht darauf zu sein, dass Frieden hergestellt wird. Wenn wir ein wenig unsere Gedanken schweifen lassen, dann merken wir sofort, das hat einen Einfluss auf unsere ganze Beziehung zur Umgebung überhaupt. Wenn das unsere Haltung wird, dann wird es unseren Ton, unsere Gestik, unsere Mimik, unsere Antworten, unser gesamtes Verhalten bestimmen im Hinblick auf das, was wir anderen Menschen sagen oder zufügen. Dann werden wir Menschen sein, die heilen wollen, die ein Interesse daran haben, Spaltung zu überwinden. Dann werden wir von uns aus auf die anderen zugehen. Dann werden wir das, was die anderen uns anbieten, an Verwundungen, an Verletzungen, was trennt, übersehen oder überwinden wollen und zudecken wollen. Das heißt, wir werden lieben wollen, wir wollen immer zusammenbringen, immer Einheit schaffen, immer bauen, immer zusammenfügen, nicht trennen. Das ist also ein ganz großes Thema und doch sehr speziell, sehr speziell. Frieden suchen und ihm nachjagen. Eine Betonung liegt wahrscheinlich auch auf Nachjagen. Alles dran setzen, dass Frieden zustande kommt. Ihm erstmal vielleicht eine Weile nachlaufen, denn der Frieden hat es an sich, dass er sich verflüchtigt, weil die Mehrheit der Menschen gegen Frieden ist, wiewohl sie das Wort stetig im Mund haben. Wir verhalten uns ja so, als ob wir stetig im Kampf für uns befinden. Wir müssen siegen, das heißt andere besiegen. Wir wollen stärker, besser, größer als die anderen sein, was eine einzige stetige Kampfansage ist. Und Frieden nun nachzujagen bedeutet, dass wir das Gegenteil tun von dem, was bislang unsere Natur war. Und dann das andere, dass wir das Böse oder das Arge hassen und nicht tun und das Gute dafür tun. Ich habe den Eindruck immer wieder, wenn ich darüber meditiere und nachdenke und bete, dass der Herr sagen will, das, was du erkannt hast, was böse ist, das meide, das lass sein und tue stattdessen das, was ich dir sage. Dieser Anteil ist schon ziemlich allgemein. Er umfasst gleichsam die ganzen 10 Gebote. Ihr werdet auch nachher gleich ein Wort hören, das die Relation von Furcht des Herrn zu den 10 Geboten noch verdeutlicht. Und dann schließlich die letzte Aufforderung oder die letzte Aussage aus dem Munde Gottes. Er ist Hoffart und Hochmut Feind. Das hasst er. Er ist gegen Hochmut und Stolz. Das heißt für Demut. Für Unterordnung, für Wahrheit und Daneben liegt dann der Begriff der Sanftmut. Hoffart ist so etwas wie eine aggressive Form des Stolzes. Und dagegen ist der Herr. Positiv ausgedrückt, ein Leben in der Demut und in der Sanftmut. Das will er, das ist ihm wohlgefällig. Wenn wir diese vier Bestandteile dieses Begriffes sehen und uns fragen, was macht sie so wichtig, dann werden wir nach einiger Zeit, spätestens dann, wenn wir anfangen, uns danach zu richten, erkennen, sie haben eine doppelte Funktion. Auf der einen Weise sind sie grundlegender als die 10 Gebote. Sie enthalten eine Basis, die noch prinzipieller ist als das, was die Sittlichkeit der 10 Gebote uns vorlegt. Und auf der anderen Seite sind sie auch gleichzeitig eine Art Ausführung, eine Anweisung, wie man jedes einzelne Gebot angemessen mit Herz auslegt. In Prediger 12, 13, im letzten Vers dieses Buches, sagt Salomo, und er sagt es unter der Inspiration des Heiligen Geistes, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Alles, was gelehrt werden kann, will ich jetzt zusammenfassen. Und jetzt muss ein ganz starkes Wort kommen. Etwas, was nicht mehr zu überbieten ist an Grundsätzlichkeit, was nicht noch weiter zurückzuführen ist auf noch grundlegendere Aussagen, sondern was tatsächlich schon die Basis ist. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Doppelpunkt. Und jetzt kommt es. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Oder nach einer anderen Übersetzung, die ich aus dem Englischen übernommen habe, das ist die Pflicht des ganzen Menschen. Die Hauptsumme aller Lehre ist die Zusammenfassung der gesamten biblischen Lehre ist, erstens den Herrn zu fürchten und seine Gebote zu halten. Das ist uns gesagt. Und von daher werden alle anderen Wahrheiten und Wirklichkeiten dann verstehbar und abgeleitet. Es sieht also tatsächlich so aus, dass die Furcht des Herrn in einer Weise noch grundsätzlicher ist als die 10 Gebote. Denn sie werden zuerst genannt. Und wir sehen auch, dass die 10 Gebote in der Furcht des Herrn enthalten sind, nämlich in dem Satz, Gutes zu tun, das Arge zu meiden, das Böse nicht zu tun. Das sind die Gebote, von denen die Schrift redet, der Dekalog, die 10 Gebote und viele andere mehr noch. Aber Furcht des Herrn beinhaltet nicht nur das, sondern gibt noch grundsätzlich einige Züge dazu, zeichnet noch einige Farben mit hinein, gibt etwas Herz dazu. Es sagt nämlich, dass wir nicht nur pflichtgemäß die 10 Gebote tun sollen, sondern zum Beispiel, dass wir demütig wandeln sollen vor unserem Herrn und vor den Menschen. Es sagt uns, dass wir den Frieden suchen sollen und dem nachjagen, das ist in all diesen Geboten enthalten. Es bringt uns etwas über die Funktion, über den Segen und den Schaden des Mundes. Das durchdrängt sich und vermengt sich gegenseitig. Und das zusammen ergibt nun wirklich die grundsätzliche Lehre der Heiligen Schrift. Und ich denke, dass wir jetzt verstehen können, weswegen die Furcht des Herrn so wichtig ist. Die Furcht des Herrn ist das Gegenstück vom Charakter des Teufels. Wenn es so ist, dass jede sittliche Handlung, jedes ethische Gebot, jede Anweisung zum moralisch richtigen Handeln zurückgeführt werden kann auf die Furcht des Herrn, so ist es nämlich wirklich, dann dürfen wir erwarten, dass wir nichts von dem im Charakter des Teufels und seines ganzen teuflischen Systems findet. Und in der Tat, so wird der Teufel uns geschildert. Auch das hat einen Zusammenhang zu dem Thema Seelsorge. Wir werden das später noch hören. Es wird zum Beispiel der Teufel genannt als der Böse oder der Arge schlechthin. Die Schrift sagt in der Furcht des Herrn, meidet das Arge, tut das Böse nicht, sondern tut das Gute. Also böse sein, arg sein, gemein sein, ist ein Grundzug des Teufels. Das ganze Gegenteil von der Furcht des Herrn. Oder vom Teufel wird gesagt, dass er der Vater der Lüge ist, der Lügner von Anfang an. Eine ganz grundsätzliche Aussage über den Teufel, über einen bestimmten Charakterzug, von dem her das ganze teuflische Prinzip verstehbar ist. Die Furcht des Herrn sagt, dass wir nichts Verkehrtes reden sollen, nicht trügerisch reden sollen, also in der Wahrheit leben sollen. Vom Teufel heißt es, dass er sich überhoben hat wegen seiner Schönheit, also stolz wurde. Der Teufel wurde erst in dem Augenblick der Teufel, vorher war der Engel des Lichtes, als er sich überhoben hatte. Die geschichtlich erste, jetzt geschichtlich im weitesten Sinne des Wortes, nicht menschheitsgeschichtlich, sondern kosmisch geschichtliche erste Sünde, die es gab, die Sünde, von der alle anderen Sünden herkommen, auch das wird uns im Verlauf der nächsten 2-3 Stunden noch sehr stark beschäftigen und hat direkt zu tun mit dem Prinzip der Seelsorge, ist die Sünde des sich Überhebens, des Stolzwerdens. Alle anderen Sünden sind nur Derivate, sind nur Ableitungen, Ableger dieser Grundsünde. Und die Furcht des Herrn sagt uns, dass wir uns davon fernhalten sollen. Der Herr hasst Hoffart und Hochmut. Und schließlich wird der Teufel geschildert als der Diabolos. Das Wort Teufel ist die Verdeutschung, die Verballhornisierung des Begriffes Diabolos aus dem Griechischen. Der Dazwischenwerfer, der Trenner, der sein Vergnügen hat, immer da, wo Einheit ist, eine Spaltung zu bringen. Das ist ein ganz grundlegendes Prinzip, ein Basishandeln des Teufels und aller seiner dämonischen Kräfte, dass sie trennen wollen, zerstören wollen, auseinandernehmen wollen, nicht analysieren wollen, sondern zerteilen wollen, um zu zerstören. Einheit zu hintertreiben, Einmütigkeit zu verhindern. Und die Furcht des Herrn sagt uns, suche Frieden und jage ihm nach. Ich denke, wir bekommen jetzt allmählich eine Vorstellung, was hinter diesem Begriff alles ist. Die Bibel will uns sagen, wenn wir auf dieser Ebene leben, dann leben wir ganz und gar in Übereinstimmung mit dem Charakter Gottes, mit seinem Willen, mit seinem Wesen, mit seinen Absichten und sind in einem totalen Gegensatz zu dem, was der Teufel will. Entsprechend werden wir gesegnet werden. Und dennoch bringt der Herr es fertig, diese ganz allgemeinen, grundsätzlichen Wesenszüge des Herrn uns so zu verdeutlichen, dass sie doch recht anschaulich werden und eine gute, praktische Maxime für unser Handeln werden können. Und ich will auch anders sagen, wenn wir uns doch verbinden mit den Absichten des Feindes, vielleicht mit unseren Worten große, fromme Sätze aussprechen, aber faktisch auf der Ebene des Feindes leben, mit ihm kooperieren, indem wir nicht in der Furcht des Herrn leben, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn manche Segnungen ausbleiben. Und das war die große Entdeckung, die ich in der Seelsorge gemacht habe. Immer dort, wo es nicht funktionierte, das ist der Teil, den ich vorhin die Entdeckung nannte, wie ich eine entspannte Seelsorge betreibe, immer dann, wenn ich in Schwierigkeiten komme, in meiner Diagnostik oder in meiner Therapie, dann lehne ich mich zurück und frage, Herr, wo hat mein Gegenüber die Furcht des Herrn? Sehr einfach. Ich möchte euch raten und wirklich ermutigen, diese Fährte aufzunehmen. Ihr werdet merken, das große, komplizierte Gebilde der Seelsorge, von dem man meint als Außenstehender, man braucht Jahre oder Jahrzehnte, um da ein bisschen Durchblick zu bekommen, wird auf einmal sehr einfach. Natürlich, es bleiben noch genug Schwierigkeiten übrig, dass wir nicht zu selbstsicher werden und dass wir ohne die Hilfe der Gaben des Geistes nicht sehr viel weiterkommen werden. Aber doch, es wird verstehbar, es wird logisch, es wird überschaubar. Wir bekommen eine Leitlinie in die Hand gedrückt, aber wir sehen sie zumindest und können ihr folgen und können so mit einer gewissen souveränen Einfachheit und Gradlinigkeit hindurchmarschieren durch die vielen Tücken und Schwierigkeiten in der Seelsorge und können die Vielfalt der Symptome reduzieren auf einige wenige Grundursachen. Und ihr Lieben, ich kann euch verraten, dabei wird nichts simplifiziert, nichts in einer unerlaubten Weise deformiert oder so vereinfacht und verbogen, dass es einem Prinzip am Schluss nur gehorchen muss, sondern es ist wirklich so, dass durch die Furcht des Herrn, durch das Praktizieren der Furcht des Herrn und das Verfolgen der Furcht des Herrn als eine Markierungslinie in der Theorie uns Einsicht und Aufschluss gegeben wird für unser seelsorgerliches, therapeutisches Handeln. Und wir haben nun zu fragen, wie komme ich jetzt dahin? Wenn das so wichtig ist, wenn es die Grundlage der Sittlichkeit überhaupt darstellt, wie kann ich in der Furcht des Herrn leben? Alles, was Gott uns anbietet, was Ewigkeitscharakter hat, was von Bestand und von Wert ist, ja, überhaupt alles, was von Gott kommt, und die Furcht des Herrn kommt von Gott, wird uns letztlich geschenkt. Wir können sie in einer Weise nicht erwerben. Wir können die Furcht des Herrn nicht konstruieren, nicht schaffen, nicht durch seelische Anstrengungen uns aneignen. Sie muss geschenkt werden. Einfach durch die Bitte, öffne mir die Augen für das, was Furcht des Herrn bedeutet. Gib mir ein Herz, das nach dir verlangt und nach der Furcht des Herrn verlangt. Aber ich glaube, dass die Furcht des Herrn nur dem gegeben wird, wer wirklich sich danach sehnt. In den Sprüchen, Kapitel 2, finden wir folgende schöne Worte. Ach, dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz mit Fleiß dazu neigest. Ja, so du mit Fleiß danach rufest und darum betest. Zunächst ist nur die Weisheit gemeint. Weisheit, vielleicht sollte ich das auch einmal sagen, Weisheit ist in biblischer Schau das Praktizieren der Gebote Gottes. Weisheit ist also nicht Klugheit, sondern angewandte Klugheit im Sinne von Gehorsam sein und Gehorsam sein können. Dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und dein Herz mit Fleiß danach sich neige. Ja, so du mit Fleiß danach rufest. Wir werden also aufgefordert, uns auszustrecken nach der Weisheit und sie regelrecht zu rufen. Sie hat einen personalen Charakter. Die Schrift sagt uns sehr deutlich, dass Jesus uns zur Weisheit gemacht ist, dass die Weisheit letztlich personal ist. Wenn wir mit Fleiß danach rufen und darum beten, noch eine Steigerung dieser Hinweise, so du sie suchest wie Silber, und nach ihr fortest wie nach Schätzen, als dann, was kommt dann, wirst du die Furcht des Herrn verstehen und Gottes Erkenntnis finden. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Verstand. Das heißt, bevor wir die Furcht des Herrn als ein Prinzip, als eine Kraft, eine Tugend, eine Lebensqualität erfahren, die unser Leben bestimmt, müssen wir sie verstehen. Und dazu dient auch diese heutige erste Stunde, dass wir einen Einblick bekommen in das Wesen der Furcht des Herrn. Wenn wir auf Weisheit Acht haben und mit allen unseren Kräften, mit ganzem Verlangen, unter ganzem Einsatz sie suchen, sie erforschen wollen, nach ihr rufen und darum beten, dann wird uns zunächst ein Verständnis der Furcht des Herrn gegeben werden. Und wenn wir die Furcht des Herrn verstehen, wird sie uns packen und wird sie uns faszinieren. Und dann wird sie uns nicht mehr loslassen. Dann werden sie unsere Gedanken darum drehen. Und indem wir die Furcht des Herrn verstehen, werden wir sie lieb gewinnen. Sie hat also dieselbe Qualität wie unser Herr. Wenn wir unseren Herrn mit seinen vielfältigen Eigenschaften verstehen, wenn wir anfangen zu erschauen, was die umfassende Qualität seiner Güte, seiner Liebe und seiner Wahrheit ist, dann werden diese Eigenschaften uns von der Erkenntnis zum Lieben, zum Annehmen führen. Dasselbe also auch hier bei der Furcht des Herrn, das Verstehen ist der erste Schritt zum Erfahren. Und haben wir die Furcht des Herrn, dann haben wir auch die Weisheit, weil die Weisheit ja zum Anfang die Furcht des Herrn hat. Und dann werden wir erleben, dass uns vieles andere gegeben wird. Ja, wir erfahren, dass die vorhin zitierten Segnungen und Verheißungen unsere Verheißungen werden. So können wir also feststellen, dass Furcht des Herrn nichts von dem enthält, was dieser Ausdruck dem Wortsinne gemäß eigentlich beinhalten müsste, nämlich dass wir vor Gott Angst hätten, das ist nicht gemeint, sondern es ist eine Vertrauensbeziehung zu ihm und zu seinem erlassenen Wort gemeint. Dass wir tun, was Gott will, dass wir die erkannten Wahrheiten umsetzen in Handeln, in Gutes tun, dass wir Frieden, dass wir unseren Mund bewachen und dass wir demütig werden. Und damit entfernen wir uns ganz weit von allen dämonischen Einflüssen und Kräften vom Reich des Teufels und leben in der Mitte seines göttlichen Willens.
Um weitere Botschaften oder unser Kassettenverzeichnis zu erhalten,
einmal trifft es einen jeden, etwas, was du nicht erhoffst, nicht einmal befürchtest, wirft dich aus der Bahn. Und es stirbt dir einer weg, den du liebtest und du heulst, und dich starrt nur noch ein leerer Sessel an. Dann ist nichts mit heile Gänschen, nichts mit wird schon wieder gut, denn dann brauchst du einen, der die Leere füllt. Kluge Sprüche an der Bar von einem, der mal freundlich tut, halten deine Wunden frisch, deine Sehnsucht ungestillt. Und ein Prost, und ein Prost ist ein ziemlich schwacher Trost. Glaubst du wirklich, dass dich das auf die Dauer aufrecht hält? Ist ein Rausch nicht ein ziemlich schlechter Tausch? Eine Träne wird nicht süßer, wenn sie in ein Bierglas fällt. Wenn die große Langeweile um sich frisst wie ein Geschwür, jenes lange Gähnen ohne Müdigkeit. Wenn es nichts mehr gibt, was dich noch festhält hinter deiner Tür, wenn du manchmal Angst hast vor der freien Zeit, was nützt dann ein Hoch die Tassen, wenn die Seele unten bleibt, wenn die Fröhlichkeit wie Schminke an dir klebt? Was du brauchst, das ist doch eine der dir deinen Weg beschreibt. Das ist Gott. Er will dir zeigen, wie man richtig lebt. Ist ein Prost, nicht ein ziemlich schwacher Trost. Glaubst du wirklich, dass dich das auf die Dauer aufrecht hält? Und ein Rausch ist ein ziemlich schlechter Tausch. Eine Träne wird nicht süßer, wenn sie in ein Bierglas fällt. Dinge, die das Leben dir verleiden, gibt's wie Sand am Meer. Manchmal meinst du, dass nur dich das Schicksal schlägt. Doch du solltest sehen, mit Gott ist deine Last nicht mehr zu schwer, weil er seine Leute durch das Leben trägt. Bei ihm brauchst du nicht zu fliehen vor der harten Wirklichkeit, weil du einen hast, mit dem du reden kannst. Sind die Mauern von Problemen nicht mehr so unendlich breit? Du wirst Gottes Macht erleben, stärker als du ahnst. Auf ein Prost, auf ein Prost, da verzichtest du getrost, denn mit Gottes Hilfe siehst du die Dinge lieber klar, und mit ihm packst du dann dieses Leben anders an, denn an dir hängt nicht mehr alles das, was früher einmal war. Dass ich hier lebe, hier, wo das Brot ist, und nicht da draußen, wo gerade Not ist. Das hat mich oft geplagt, ist das nicht ungerecht? Warum geht mir's so gut, warum den anderen schlecht? Womit hab ich das verdient, diesen Überfluss, dass ich essen kann und dass ich nicht hungern muss? Auch wenn ich nicht reich bin, bin ich viel besser dran als so mancher, der nicht leben und nicht sterben kann. Ich esse zu Hause, ich esse im Lokal, und wenn ich seufze, dann vor der Qual der Wahl. Ist mein Gewissen schon mit Erfolg betäubt, dass mir kein Bissen im Halse stecken bleibt? Niemals hab ich das verdient, diesen Überfluss, dass ich essen kann und dass ich nicht hungern muss. Auch wenn ich nicht reich bin, bin ich viel besser dran als so mancher, der nicht leben und nicht sterben kann. Dass ich hier lebe und hier geboren bin, bei Gott hat alles das schon lange seinen Sinn. Er schüttet nicht umsonst mir meine Hände voll. Er gibt mir das, was ich für ihn verteilen soll. Was ich tun kann, will ich tun, geben, was ich kann. Gott macht mir die Augen auf, zeigt mir wo und wann, zeigt mir Städte auf der Welt, wo man Hunger hat. Und dann macht er durch mein Geld einen Menschen satt. Gott braucht mich heute hier, braucht mich in dieser Stadt, wo mancher Satte lebt, der Hunger nach ihm hat. Doch schickt er mich hinaus, wo Münder offen stehen und Herzen obendrein, dann will ich gerne gehen. Was ich tun kann, will ich tun, geben, was ich kann. Gott macht mir die Augen auf, zeigt mir wo und wann. Zeigt mir Städte auf der Welt, wo man Hunger hat. Und durch meine Arbeit macht er dann Menschen satt. Manches habe ich selbst schon andere gelehrt. Doch was hat mein Wissen denn schon zu bedeuten? Vieles weiß ich halb und anderes ist verkehrt. Was ich denk, will ich an deinen Worten messen. Niemand auf der Welt gibt mir so guten Rat. Hilf mir das, was du mich lehrst, nicht zu vergessen, dass es sichtbar werden kann in meiner Tat. Herr, lehre mich, siehst, wie wertvoll jeder ist, so wertvoll, dass du starbst für jeden und dass keiner sich für wertlos halten muss. Lehre mich, lehr mich, dass ich nicht frag, wer was besitzt und was mir einer nützt. Lehr deine Liebe mich verschwenden, wie du sie an mich verschwendet hast. Ach Herr, lehre mich. Manches weiß ich mit dem Kopf und kann es nennen, und ich mache es mir immer wieder klar. Doch bis es die Füße und die Hände können, geht so mancher Tag ins Land und manches Jahr. Was ich denk, will ich an deinen Worten messen. Niemand auf der Welt gibt mir so guten Rat. Hilf mir das, was du mich lehrst, nicht zu vergessen, dass es sichtbar werden kann in meiner Tat. Herr, lehre mich, auch dass ich sterben muss, damit ich nicht zum Schluss auf die paar Jahre sehe und frage, warum habe ich sie nur so schlecht genutzt. Lehre mich, Herr, lehre mich. Es gibt so vieles noch, was ich nicht weiß, und doch muss ich so handeln jeden Augenblick, als wüsste ich, was wirklich nötig ist. Lehre mich.
Ich
Ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Wenn er auch nicht mehr ganz neu ist, lässt er mich doch nicht im Stich. Kommt vom Westen her mir Regen und vom Osten Schnee entgegen, trotzig allem kühn verwegen, denn mein Schirm beschirmet mich. Oh yes. Wer zählt die Flure, die Abteile, wo ich ihn schmählich schon vergaß? Doch meistens währte es nur eine Weile, bis ich ihn irgendwo im Fundbüro auflas. Doch meistens währte es nur eine Weile, bis ich ihn irgendwo im Fundbüro auflas. Will ihn ein Dieb mir frech entwinden, so geb ich nach mit heiterem Blick. Soll er die Macken doch alleine finden, dann bringt er ihn von selbst zurück. Soll er die Macken doch alleine finden, dann bringt er ihn von selbst zurück. Ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Wenn er auch nicht mehr ganz neu ist, lässt er mich doch nicht im Stich. Kommt vom Westen her mir Regen und vom Osten Schnee entgegen, trotzig allem kühn verwegen, denn mein Schirm beschirmet mich. Oh yes. Dein alter Schirm an Regentagen, wenn dir der Wind des Lebens durch die Locken bläst, das will ich gerne sein, doch du musst mich auch tragen. Du wirst nicht trockener, wenn du mich hängen lässt. Das will ich gerne sein, doch du musst mich auch tragen. Du wirst nicht trockener, wenn du mich hängen lässt. Und sollt mir je zu Kopfe steigen, dass ich ein wenig höher schweb als du, dann kannst du mir ja meine Grenzen zeigen. Dann hol mich runter und dann klapp mich einfach zu. Dann kannst du mir ja meine Grenzen zeigen. Dann hol mich runter und dann klapp mich einfach zu. Ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Wenn er auch nicht mehr ganz neu ist, lässt er mich doch nicht im Stich. Kommt vom Westen her mir Regen und vom Osten Schnee entgegen, trotzig allem kühn verwegen, denn mein Schirm beschirmet mich. Oh yes. Sollt ich als Schirm nach vielen Jahren nichts mehr nützen, mit rostiger Krücke ausgefranst und halb verdreht, kannst du doch deine alten Glieder auf mich stützen und kannst gestützt mich tragen, bis es nicht mehr geht. Nun gut, dann bleiben wir halt beide ruhig sitzen, weil über uns ja noch der Schirm des Höchsten steht. Ich will dir treu sein, wie mein alter Schirm mir treu ist. Wenn er auch nicht mehr ganz neu ist, lässt er mich doch nicht im Stich. Kommt vom Westen her mir Regen und vom Osten Schnee entgegen, trotzig allem kühn verwegen, denn mein Schirm beschirmet mich. Oh yes.
Wir hüten sie wie gehört. Mit ziehen ist ganz gerade zurück und genießen unser kleines Glück, wo uns so ganz allein gehört. Nicht einen gibt's, der nie versagt, nicht einem, wo sein Weg recht geht. Nicht einem ist Gott wirklich treu, wir möchten.